Ich habe ein Problem mit der Bibel. Die Bibel ist ein ganz tolles Buch. Da gibt es ganz tolle Geschichten, die bewegend sind, die motivierend sind, was Menschen, Männer und Frauen und Kinder mit Gott so alles erleben. Und oft denke ich, ja, genau so ist es. So ist Gott und ein bisschen was davon, das erlebst du auch. Und vielleicht würdest du das teilen heute Morgen, sagen, ja, so geht's mir auch. Aber dann gibt es die Phasen im Leben, die schwierigen Zeiten, die bitteren Zeiten, wo das so meilenweit weg ist von meinem eigenen Erleben, von meinen Umständen. Ich kann damit eigentlich gar nicht so viel anfangen. Es motiviert mich nicht, sondern es macht eher deprimierend. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das, wenn du den Eindruck hast, also die guten Gotteserfahrungen, die machen irgendwie immer die anderen. Und ich selbst, ich kenne das gar nicht so richtig. Vielleicht kennst du das, dass du sagst, ja, ich bin so aufgewachsen, bin so erzogen worden, ich habe da schon auch viel erlebt, aber es ist auch schon lange her. Und ganz ehrlich, die Lebensstrecke, in der ich jetzt gerade drin bin, sagst du, da ist Gott auf Tauchstation. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen schwierigen Zeiten um, wenn wir Gottes Führung und Gottes Fürsorge nicht erleben oder schmerzlich vermissen? Und das ist die Frage, um die es in unserer heutigen Folge der Predigtreihe Weggefährten gehen wird. Und wir tauchen ein in die Geschichte zweier Frauen, die mit dieser Frage ringen und die in bitteren Umständen eigentlich lechzen, sich sehnen nach Fürsorge, nach Führung Gottes, aber es nicht erleben und die am Ende eine atemberaubende Entdeckung machen. Aber die heben wir uns für den Schluss auf, okay? Und die zwei Frauen heißen Ruth und Naomi. Ihre Geschichte ist seit 3000 Jahren überliefert im Buch Ruth in der Bibel. 4 kurze Kapitel, nette kleine Nachmittagslektüre. Kannst du heute Mittag lesen, würde ich dir auch ans Herz legen. Und interessanterweise eins der wenigen Bücher in der Bibel, in der Gottes Reden und Gottes Führen explizit gar nicht vorkommt. Das Buch Esther ist auch noch so ein Buch. Also wir lesen nicht, der Herr sagt, der Herr meint, der Herr will, der Herr sprach. Sondern diese 4 Kapitel, sie ereignen sich einfach irgendwie. Das Leben ereignet sich einfach irgendwie. Und Gott scheint ganz seltsam undercover zu sein in diesen 4 Kapiteln. So wie er auch im Erleben von Ruth und Naomi undercover ist. Und nochmal, vielleicht ist das deine Geschichte im Moment und du sagst, ja genau, wenn ich ehrlich bin, im Moment ist Gott bei mir so ein bisschen undercover. Oder du sagst, war eigentlich schon immer so, ich kenne das gar nicht anders. Und ich nehme mit Erstaunen zur Kenntnis, dass es Menschen gibt, die da mehr wissen und mehr erleben. Und wenn das so ist, dann ist dieser Teil der Predigtreihe genau für dich. Und Ruth und Naomi, sie haben sehr verschiedene Herkünfte. Die Ruth kommt aus Moab, das liegt im heutigen Jordanien, ist also nicht im Glauben an den Gott Jahwe aufgewachsen, hat kaum eine eigene Gotteserfahrung, blutjung noch. Und sie lernt die Naomi kennen, ich sage euch gleich wie. Und die Naomi oder Noomi, das wisst ihr ja, ne, mit hebräischen Namen in der Bibel ist manchmal so ein bisschen uneindeutig, wie man die genau ausspricht. Also ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, immer Noomi zu sagen heute, aber ihr wisst, wer gemeint ist. Die Noomi, die ist aufgewachsen mit dem Vertrauen, mit dem Glauben an Gott, aber es ist schon lange her. Und sie ist in ziemlich bitteren Umständen gelandet. Und wir steigen ein in ihre Geschichte hier am Mount Nebo, dem Berg Nebo. Dieses Foto habe ich vor ein paar Wochen gemacht, als ich in Jordanien war. Also es ist heute auf der jordanischen Seite vom Jordan. Und das ist der Berg, von dem aus Mose ins gelobte Land gucken durfte. Er durfte ja nicht rein. Die von euch, die sich mit dem Alten Testament ein bisschen auskennen, wissen das. Da oben durfte er mal gucken, nachdem Gott ihn über viele, viele Jahrzehnte geführt hat und sich um ihn gekümmert hat. Da durfte er nur mal gucken. Und ungefähr hier standen vor 3000 Jahren auch diese beiden Frauen, Ruth und Naomi. Und sie guckten runter in dieses diesige Jordantal, in eine ungewisse Zukunft. Und sie hatten schon einen ganz schlechten Start hinter sich. Einen ganz schlechten Start. 10 Jahre zuvor, es gab eine Hungersnot in Israel. Und die Naomi war verheiratet und hatte 2 Söhne. Verheiratet mit Elimelech. 2 Söhne, Kilian und Malchon. Und es ist eine Hungersnot, sie können sich nicht ernähren, halbnomadisch. Sie ziehen rüber über den Jordan ins Ausland nach Moab, da wo heute Jordanien ist. Und sie versuchen dort sich durchzuschlagen, aber dann stirbt Elimelech. Und dann lassen sie sich nieder und dann sterben ihre beiden Söhne auch. Die hatten vorher noch geheiratet, zwei Frauen aus Moab, Ruth und Orpah. Und dann sterben sie auch und dann steht die Naomi ganz alleine da mit diesen zwei Schwiegertöchtern. Und viele von euch wissen das, das war damals halt nicht so wie heute, dass es da irgendwie eine Sozialversicherung gab und dann hat sich irgendwer schon irgendwie gekümmert, sondern die ganze Absicherung lag nur in der eigenen Familie. Und jetzt war von dieser Familie nicht mehr viel übrig. Nur noch drei Frauen. Naomi und ihre zwei Schwiegertöchter. Und Frauen hatten damals kaum eine Chance, wirtschaftlich irgendwie alleine zu überleben. Also es war klar, wir sind alles, was wir noch haben, untereinander, aber eigentlich reicht das nicht. Wir haben keine Zukunft gemeinsam. Aus unserer Familie heraus können wir nicht überleben. Und Ruth tut das letzte Großherzige, was sie noch tun kann. Sie gibt ihre Schwiegertöchter frei. Und sie sagt, pass mal auf, Orpah, Ruth, kehrt um, meine Töchter, bleibt in eurem Heimatland. Mein Los ist zu bitter von euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Ich gehe zurück nach Israel. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich gehe in eine diesige Zukunft darüber, über den Jordan, auf die andere Seite. Aber bleibt ihr mal hier. Hier habt ihr wenigstens Chance. Es ist euer Volk, eure Sprache, euer Gott. Eure Familien sind noch hier. Und sie gibt sie frei und Orpah bleibt und Ruth sagt, nö. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und wo du stirbst, Naomi, da sterbe ich auch. Und Naomi versucht alles, sie zu beknien und sie zu überreden, aber Ruth bleibt Ruth und Ruth bleibt hart. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Und während sie das sagen, stehen sie irgendwo hier oben an den Hängen des Mount Nebo und sie wissen nicht, wie sie wirtschaftlich überleben werden. Sie wissen nicht, ob sie Gottes Eingreifen nochmal irgendwie erfahren werden. Sie wissen nur, dass sie nicht bleiben können, wo sie sind. Und sie wissen, wo du stirbst, da sterbe ich auch. Und dann beginnen diese beiden Weggefährtinnen den Abstieg ins Jordantal, rüber auf die andere Seite, da wo heute Israel ist, vorwärts in eine äußerst ungewisse Zukunft. Und sie erleben vier Wegabschnitte. Fast hätte ich gesagt, sie erleben Gott in vier Wegabschnitten, aber es stimmt nicht, denn im ersten Wegabschnitt erleben sie vor allem Gottes Abwesenheit. Gott ist abwesend in bitteren Umständen. Die beiden kommen in Naomis Heimatstadt Bethlehem und sie erregen Aufsehen. Hey, das ist doch die Naomi. Weißt du noch, vor 10 Jahren ist die hier und wo ist der Elimelech eigentlich? Naomi, was ist passiert? Was ist mit dir passiert? Was ist mit Elimelech passiert? Wo sind Kilion? Wo sind Malchon? Und wer ist dieses Mädchen? Und ihr könnt euch vorstellen, in so einem kleinen Dorf, was da abgegangen sein muss. Womit sich die Naomi dann auch auseinandersetzen musste. Und sie sagt den anderen Frauen da im Dorf, ja, pass mal auf, Gott, der Allmächtige, hat mir Bitteres angetan. Gott hat mir etwas angetan. Und dann sagt sie diesen schönen Satz, voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Ich finde, das trifft es. Vor 10 Jahren voll zog ich aus, ich hatte einen Mann, ich hatte Söhne, ich hatte eine bessere Zukunft vor mir in Moab und jetzt, guck her, leer bin ich wieder da. Ist alles weg. Ist alles weg. Und Gott ist auch noch weg. Gott ist auch noch gegen mich. Gott ist abwesend. In bitteren Umständen. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder hergebracht. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Vielleicht bist du auch mal voll losgezogen in eine neue Lebensphase, einen neuen Job, eine neue Beziehung, eine neue Stadt, eine neue Gemeinde, eine neue, ich weiß nicht was, eine neue Hoffnung. Und dann ein paar Jahre später bist du genau an dem Punkt, dass du sagst, ja, aber leer bin ich jetzt. Es ist alles zerplatzt. Ist nichts mehr davon da. Es ist lange her, dass ich Gott überhaupt erlebt habe und im Rückblick bin ich gar nicht so sicher, ob das wirklich Gott war, den ich da erlebt habe. Manche von uns kennen das. Manche von uns kennen Lebensphasen, in denen wir Gottes Führung so gut gebrauchen könnten, aber nicht erfahren und in denen wir Gottes Gegenwart so gerne spüren würden, aber schmerzlich vermissen. Und so ging es der Naomi. Gott scheint abwesend in den bitteren Umständen. Und die einzige gute Nachricht, die einzige, wirklich einzige, ist dieses Mädchen Ruth. Diese Moabiterin, die mit ihr gekommen ist in ihr Heimatland, aber in ihre eigene Fremde.
wo du stirbst, da sterbe ich auch.
Und dann passiert einer dieser seltsamen, glücklichen Zufälle des Lebens. Und er passiert Ruth, er passiert nicht Naomi. Die beiden müssen wirtschaftlich irgendwie überleben. Wie gesagt, ist für Frauen damals sehr, sehr schwierig. Konnten nicht einfach irgendwie einen Laden eröffnen oder so. Also sagt die Ruth, pass mal auf, Schwiegermutter, ich verdinge mich als Erntehelferin. Es war gerade Zeit der Gerstenernte. Ich gehe aufs Feld und ich sammle hinter denen her, die die Ernte einbringen. Die lassen immer noch mal rechts und links einen Halm liegen. Da sind noch ein paar Körner drin, da können wir wenigstens Brot backen. Und Naomi sagt, ja, ist gut, geh. Und es ist keine Kleinigkeit, denn es ist eine harte Arbeit. Sie ist viel Mühe, wenig Ertrag und sie ist auch gefährlich. Ein junges Mädchen, Ausländerin, keine eigene Familie, auf dem Feld, nicht in der Stadt, sondern auf dem Feld, draußen auf dem Land, alleine unter lauter Männern und Erntehelfern. Es war auch gefährlich, aber sie geht. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Und dann passiert dieser unfassbare, glückliche Zufall, dass sie auf dem Feld landet von einem Mann namens Boas. Und der war ein entfernter Verwandter von Elimelech, von dem verstorbenen Ehemann von der Naomi. Aber das konnte Ruth nicht wissen. Und sie fängt da an, hinterher zu sammeln. Das heutige Bild wäre, du läufst hinter so einem Mähdrescher her, ne, und wenn du Glück hast, fällt da nochmal ein Korn raus. Das sammelst du ein. Kannst dir vorstellen, musst den ganzen Tag sammeln, damit du so ein bisschen, ein paar Hände voll Getreide mit nach Hause tragen kannst. Und der Boas kommt in der Mittagszeit und guckt mal, wie es so läuft auf seinem Acker. Und seine Erntehelfer sagen, hier, hast du die schon gesehen? Die läuft den ganzen Tag schon hinter uns her und sammelt hier ein. Die hat noch keine Pause gemacht, die ist super fleißig. Und Boas weiß sofort, wer das ist. Weil das war Stadtgespräch in Bethlehem, das war Dorfgespräch. Und er redet mit der Ruth und sagt, du Ruth, du bist doch die mit ihrer Schwiegermutter her zurückgekommen ist, obwohl du das nicht gemusst hättest. Du bist doch die, wo du stirbst, sterbe ich auch, Ruth. Und dann nimmt Boas sie unter seine Fittiche. Er stellt sie unter seinen Schutz, er macht allen klar, niemand rührt die an. Er gibt ihr zu trinken, er gibt ihr zu essen, er weist sogar seine eigenen Erntehelfer an, arbeitet mal schlampiger. Zieht immer mal was raus aus den Gaben und lasst das für die Ruth liegen, die da hinter euch herläuft. Die soll nicht so viel Mühe haben. Es ist sein Profit, der ihm da entgeht. Ne? Arbeitet mal schlampiger. Und am Abend dieses Tages kommt Ruth schwer beladen mit Getreide nach Hause und Naomi staunt Bauernklötze und sagt, Ruth, wo warst du denn? Naomi staunt und Ruth erzählt ihr natürlich die ganze Geschichte. Und dann sagt die Naomi das hier. Gesegnet sei Boas vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Die Bitterkeit bekommt Risse. Erste Risse. In Naomi wird eine kleine Ahnung wach, der Hauch einer Möglichkeit. Gott ist vielleicht doch nicht weg. Gott ist vielleicht doch gut. Gott kümmert sich vielleicht doch um uns. Gott ist im glücklichen Zufall. Gott ist im glücklichen Zufall. Die meisten Menschen ahnen das, auch wenn die vielleicht nie sagen würden, ich glaube an Gott. Was sagen Menschen, die einen halben Tag erfolglos ihren Autoschlüssel gesucht haben und ihn dann finden? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ist wie so ein Stoßseufzer. Was sagen Menschen, die gerade noch den Anschlusszug erwischt haben, weil die Bundesbahn sie mal wieder hat hängen lassen? Also außer blöde Bundesbahn. Gott sei Dank. Manchmal wissen wir gar nicht, was wir da so reden, oder? Als Menschen. Aber ich glaube, dahinter steckt die Ahnung, der Hauch einer Möglichkeit, Gott ist im glücklichen Zufall. Mehr hat Naomi nicht. Sie haben gerade mal für einen Tag Essen. Es ist nicht alles gut. Aber Naomi spürt, dieser glückliche Zufall ist in Wirklichkeit eine Tür. Eine Tür, die Gott ihnen jetzt aufmacht, um ihr Leben dauerhaft zu verändern. Und der gute Boas ahnt es noch nicht, aber er wird darin eine zentrale Rolle spielen. Und das ist die nächste Wegetappe. Also Gottes Abwesenheit in der Bitterkeit, Gott ist im glücklichen Zufall. Und die dritte Etappe, Gott ist im Anstand der Aufrechten. Gott ist im Anstand der Aufrechten. Denn der Boas ist nicht irgendwer, sondern er ist ein Löser. Und das muss ich euch erklären, das ist ein Fachbegriff in der damaligen Gesellschaftsordnung. Der Löser, das ist die Rolle in einer Verwandtschaft, der das Mandat hat und die Option hat, andere Teile der Familie zu entschulden. Also wenn ein Teil der Familie zum Beispiel einen Acker verkauft hat aus Not, damit das Erbe nicht immer weiter sich auffrickelt, ja, in immer kleinere Äcker, hat ein Löser die Möglichkeit, das wieder zurückzukaufen für die Familie. Also da geht es um die Erbfolge, da geht es darum, den Familiennamen weiterzutragen. Da geht es darum, dass Familien, die in wirtschaftlich-sozialen Notlagen sind und auseinanderfallen, dass die beieinander bleiben können. Und nochmal, da gab es damals keine staatliche Versicherung oder irgendwas, das wurde alles auf Familienebene gelöst. Und deswegen heißt der Boas, war einer der Löser dieser Familie Elimelechs, einer aus den Verwandten, gab mehrere, die diese Option hatten, die das Mandat hatten, da helfen zu können. Und der verstorbene Elimelech besaß einen Acker und Boas war einer von denen, der berechtigt war, den sozusagen zurückzukaufen für die Familie. Aber nur für Elimelechs Familie, nicht für seine eigene. Und da ist schon klar, was das heißt. Es ist so eine Art Ersatzvater, Ersatzehemann, Ersatz. Und das war der Boas. Einer von zweien. Und es war auch klar, wenn der Boas da reingeht in diese Verantwortung, dann geht es nicht nur um den Acker. Dann reden wir auch drum, wer versorgt die Naomi, die Witwe, und wer versorgt die Ruth, diese junge Ausländerin, die auch keine Familie hat in diesem Land. Das komplette Paket. Und das Beste an Boas ist, er ist noch Single. Das ist das Beste. Und die Naomi hat das sofort raus. Sie sagt, hey, der Boas, der ist doch Single. Und dann berät sie Ruth. Ja, wunderbar. Biblische Tipps zum Dating. Dann berät sie die Ruth und sagt, Ruth, pass mal auf, wasch dich mal. Du arbeitest hier auf dem Feld, ja. Wasch dich mal und dann parfümierst du dich. Ja, salbe dich. Also, wir haben das im Duschgel drin. Ja, also an alle Teenies, ne, braucht euch keine Sorgen machen. Und dann ziehst du dich mal hübsch an und dann gehst du abends zu Boas auf den Dreschplatz, da wo die das Getreide dreschen. Und dann lass die erstmal essen und trinken und dann übersetzt Luther, und wenn sein Herz guter Dinge ist, ja, wenn er so ein bisschen locker wird, dann gehst du zu ihm und dann, jetzt kommt die damalige kulturelle Art für Frauen zu daten, und dann legst du dich zu seinen Füßen und guckst mal, was passiert. Ja, undenkbar, den anzusprechen, ja, undenkbar zu sagen, hey Boas, wollen wir nicht, undenkbar, sondern ganz demütig, ja, zu seinen Füßen. Also so war das damals. Du gibst damit Boas zu erkennen, hey, eigentlich, Boas, ich wäre daran interessiert. Und dann macht ihr das, Schritt für Schritt, ja, das volle Programm. Und nein, das erzähle ich euch jetzt nicht, ich brauche ja noch ein bisschen Teaser, damit ihr euch das heute Mittag auch selber mal durchlest, ja. Und dann erweist sich Boas als Aufrechter. Und der Boas erkennt den Charakter dieser Ruth. Und er sagt, hey, du bist doch die, die Naomi treu geblieben ist, obwohl da gar keine Hoffnung mehr war. Du bist doch die, wo du stirbst, da sterbe ich auch. Und du hast dir so fleißig mitgearbeitet. Und jetzt kommst du zu mir. Ich bin so alt, du bist so jung. Du könntest jeden von meinen Erntehelfern haben und du willst mich. Und er behandelt sie respektvoll, er rührt sie nicht an, er erkennt ihren Charakter, er erkennt ihre Liebe zu ihm und er verspricht ihr etwas. Er verspricht ihr, dieser Verantwortung als Löser gerecht zu werden und sich dauerhaft um die Versorgung unserer beiden Weggefährten zu kümmern. Also nicht nur so einen Acker zurückzukaufen, sondern die Naomi und die Ruth zu versorgen, bis dass der Tod sie scheidet. Das ganze Paket. Und Ruth kommt wieder zurück zu Naomi. Also die beiden müssen wirklich ein sehr enges Verhältnis gehabt haben. Und er erzählt ganz aufgeregt, na, Naomi, also wie Eltern dazu sind und Schwiegereltern, na, wie war's denn? Erzähl doch mal. Und die Ruth erzählt natürlich alles, na, wie es so gelaufen ist. Und dann sagt die Naomi, Warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will, denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Das ist am nächsten Morgen nach dem Dreschplatz. Warte nun ab, bis du erfährst, wo es hinaus will. Das ist eine tolle Formulierung. Da sind Umstände, die wollen auf etwas hinaus. Das drängt nach einer Lösung, das drängt in eine Zukunft. Merkt ihr was? Da steckt Hoffnung drin. Da ist keine Bitterkeit mehr. Gott schien abwesend in der Bitterkeit und Gott war im glücklichen Zufall und nun ist Gott im Anstand des Aufrechten. Und auch wenn das Happy End noch nicht erreicht ist, aber für Naomi ist klar, ab jetzt gibt's Hoffnung. Gott hat das hier in der Hand. Gott hat diese Nummer hier in der Hand. Warte nun ab, bis du erfährst, wo es hinaus will. Und zu Recht. Denn der Boas macht die Sache am selben Tag noch offiziell. Und dann kommt der vierte Wegabschnitt. Und das finde ich den schönsten. Also Gott ist abwesend in bitteren Umständen. Gott ist im glücklichen Zufall. Gott ist im Anstand der Aufrechten. Und der vierte Wegabschnitt. Gott ist der atemberaubende Erlöser. Der atemberaubende Erlöser. So zeigt er sich fast im Rückblick, fast am Ende dieses Buches, fast im Rückblick auf die Lebensgeschichte von Ruth und Naomi, zeigt sich Gott als der, der er wirklich ist und der er die ganze Zeit über schon gewesen ist. Ein atemberaubender Erlöser. Und dann heißt es in Ruth 4, so nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde und sie gebar einen Sohn, Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist, König Davids Vater ist. Also dieses Flüchtlingsmädchen aus Moab, die nicht mit Gott aufgewachsen ist, die keine eigene Gotteserfahrung hatte, kaum, die alles gegeben hat dadurch, dass sie bei Naomi geblieben ist, wo du stirbst, da sterbe ich auch, die wird die Urgroßmutter von König David. Das ist der Hammer! Das ist der Hammer! Eine atemberaubende Entdeckung. Und über die Linie des Königs Davids hinterlassen diese beiden Weggefährten, Ruth und Naomi, über 1000 Jahre später ihre Spuren im Stammbaum von Jesus Christus. Also wenn ihr in der Bibel vorspult, ins Neue Testament, Matthäus 1, da ist ja diese ganze lange Latte an Namen. Ja, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann wird die ganze Kette durchdekliniert. Von Abraham über ganz viele Stationen, 14 Geschlechter bis David und nochmal 14 Geschlechter bis zu Josef, dem Mann der Maria. Ganz viele Namen und sie sind für uns, die Hälfte ist unaussprechlich. Aber mittendrin ist die Ruth. Eine von nur 4 Frauen, die überhaupt mit Namen genannt wird. Das kleine moabitische Mädchen, die Führung und Fürsorge Gottes so wenig kannte und so schmerzlich vermisst hat. Und wir können den Namen dieses Mädchens noch heute, 3000 Jahre später, warum? Weil Gott ihren Namen in seine Geschichte geschrieben hat. Und weil Gott ihre Geschichte eingefügt hat in seine große Geschichte. Und Jesus schämt sich nicht, mit all diesen Menschen in seinem Stammbaum in Verbindung zu sein, mit denen in Verbindung gebracht zu werden. Jesus schämt sich nicht für eine Moabiterin namens Ruth in seinem Stammbaum und auch für sonst keinen. Und Jesus schämt sich auch nicht für die Nachfolger, die ihm nachfolgen, die auch unperfekt sind und die auch in Lebensphasen unterwegs sind, wo es bitter ist und wo sie Gott nicht verstehen und wo sie keine Fürsorge, keine Führung sehen. Und er schämt sich auch nicht für dich. Jesus schämt sich nicht für dich. Niemals. Er erweist sich als atemberaubender Erlöser und er schreibt seine Geschichte auch mit dir. Und deine Wegbegleiter sind Wegbereiter seiner Geschichte. Also wenn du nur einen Satz mitnimmst von heute, außer dass du heute Mittag das Buch Ruth lesen musst, wegen dieser Szene auf dem Dreschplatz, wenn du nur einen Satz mitnimmst, deine Wegbegleiter sind Wegbereiter von Gottes Geschichte. Können sie sein. Gott schickt die dir nicht umsonst in dein Leben. Und Ruth und Naomi haben das erlebt im Laufe der Jahre. Und am Anfang, wir gehen nochmal zurück zum Mount Nebo, zu dem Berg, auf dem sie gestanden haben am Anfang ihrer Geschichte. Da war da noch nichts von zu sehen. Da war die Zukunft im im diesigen Nebel. Eine äußerst ungewisse Zukunft. Aber weißt du, mein Gebet für heute ist für dich, dass du diese Geschichte von Ruth und Naomi hörst und dass es dir Mut macht, auch wenn du wenig eigene Gotteserfahrung hast, vielleicht gar keine. Oder auch wenn du sagst, das ist irgendwie schon lange her und ich bin gerade in einer Phase, du, Gott ist auf Tauchstation, undercover. Dass dir das Mut macht, auch wenn ich sein Handeln nicht sehe, auch wenn ich seine Gegenwart nicht spüre im Moment, wenn ich sie schmerzlich vermisse, Gott schickt mir Weggefährten in mein Leben, die Wegbegleiter sind und durch die er in mein Leben hineinschreibt. Und Gott hat mich nicht vergessen, sondern ich habe Anteil an seiner Geschichte und er schämt sich nicht für mich. Und als ich da dieses Foto gemacht habe, ist mir eingefallen, und ich habe vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht, 31 Jahre vorher habe ich mal da unten gestanden, im Jordantal, auf der anderen Seite in Jericho. Wir hatten eine Jugendchorfreizeit, ich glaube, ich war 16 oder 17. Ich hatte keine Ahnung, wer Gott ist. Ich hatte keine Ahnung, was in meinem Leben passieren würde. 31 Jahre. Und mir ist das erst oben auf diesem Berg eingefallen und aufgefallen. Ich habe gesagt, Wahnsinn, ich gucke in zweifacher Hinsicht aus einer anderen Seite auf mein Leben drauf. Geografisch, aber auch zeitlich von hinten. Was hat Gott in diesen Jahren nicht alles gemacht? Wie viel habe ich eigentlich von ihm erlebt? Wie viele Menschen waren da, die Wegbegleiter gewesen sind? Und im Nachhinein, erst im Nachhinein kann ich sagen, es waren Wegbereiter für Gottes Geschichte, die er in meinem Leben, mit meinem Leben schreibt und die noch lange nicht vorbei ist. Und immer wieder hat Gott sich als der gezeigt, der die ganze Zeit über war, als atemberaubender Erlöser. Und ich möchte dir Mut machen und dich einladen heute Morgen. Lass dich ein auf diesen atemberaubenden Erlöser. Auf Jesus. Gerade wenn du in einer Zeit steckst und du sagst, wenig eigene Erfahrung oder es ist schon lange her, ich vermisse seine Fürsorge, ich vermisse seine Führung. Deswegen haben wir das Kreuz hier vorne auf der Bühne. Am Kreuz zieht Jesus deine Bitterkeit und deine Scham und deine Schuld auf sich, damit du sie nicht tragen musst. Und er lädt dich ein, dich ihm anzuvertrauen als deinem Wegbegleiter, deinem Wegbereiter durchs Leben. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem du das Jesus mal sagen musst. Es gibt manche von uns, die müssen das Jesus eigentlich mal sagen, ganz bewusst. Und sagen, Jesus, wo du stirbst am Kreuz, da sterbe ich auch. Und wo du hingehst, in ein ewiges Leben in der Nähe Gottes, dahin gehe ich auch. Ich lasse mich ein auf den Weg, den du mit mir gehst. Ich lasse mich ein auf die Weggefährten, die du mir in mein Leben stellst. Schreib du deine Geschichte mit mir. Sollen wir das zusammen beten? Wir beten. Lasst uns aufstehen zum Gebet, soweit uns das möglich ist. Und danach als Bekenntnis singen. Und vielleicht kannst du das ganz neu heute mit aus deinem eigenen Herzen mitsingen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir beten. Gott, so viele Menschen, wie wir hier sind, so verschieden sind die Geschichten, die wir erleben, in denen wir gerade drin stecken, was hinter uns liegt und wo wir jetzt gerade drin stehen. Und du siehst, die Gewissheiten und die Fragen, die zusammen in diesem Raum sind, wenn wir zusammen in diesem Raum sind. Danke, dass das alles bei dir Raum hat. Herr, wir danken dir für die von uns und als die von uns, die deine Führung und deine Fürsorge im Moment aktiv erleben und ganz nah. Und wir sind da unfassbar dankbar für. Danke. Danke, dass du das so gut machst. Und wir beten mit denen und für die und als die von uns, die das nicht so erleben, für die du weit weg bist, fast unbekannt, lange her, die dich schmerzlich vermissen, die deine Fürsorge und deine Führung jetzt in dieser Lebensphase wirklich gut gebrauchen könnten. Ach Herr, wir beten um Mut, dran zu bleiben an dir, sich einzulassen. Wir bitten dich, dass die Geschichte von Ruth und Naomi uns alle ermutigt, dich als der zu sehen, der du die ganze Zeit über warst und bist, auch wenn wir es aus unseren Umständen nicht ableiten können manchmal. Ein atemberaubender Erlöser. Herr, du hast am Kreuz alles für uns gegeben. Und wir wollen dir sagen, Jesus, wir vertrauen dir. Wir bitten dich, hilf uns einzulassen auf den Weg, den du führst. Hilf uns einzulassen auf die Wegbegleiter, die du an unsere Seite stellst. Hilf uns hinzuhören und Mut zu haben und an deiner Hand den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn es vielleicht in den diesigen Nebel rein ist. Du bist bei uns und dafür danken wir dir. Wir ehren dich, Jesus. Wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Amen.